Jesus gab ihnen zur Antwort: Reiß diesen Tempel ab, und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Diesen Vers geht die Tempelreinigung voraus. Jesus vertreibt gewaltsam die Menschen aus dem Tempel, die durch ihr Böses tun, die Bestimmung des Tempels verdunkeln. Interessanterweise vollbringt Jesus kein Wunder, was eigentlich die Pharisäer erwartet hätten. Stattdessen antwortet er mit diesem Rätselwort. Das Rätselwort kündigt den Tod Jesu und die Auferstehung an, wodurch er einen unsichtbaren Tempel und eine Gemeinde aufbauen möchte. Die Gemeinde ist aber nicht das Gebäude. Nein, es ist viel mehr. Es sind die Einzelnen gemeint, die es zulassen, dass Jesus in ihrem Herzen Platz einnehmen darf. Wenn ich das auf mein Leben reflektiere, kann ich nur staunen, was Tod und die Auferstehung mit mir getan hat. Der Tod von Jesus und seine Gnade haben mir das Recht gegeben, ein Kind Gottes zu werden. Und ich darf seit 1990 ein Kind Gottes sein und jeden Tag mit ihm verbringen. Mich bewegt, dass ich losgelöst von jedem Gebäude, jeglicher Liturgie vor den Thron Gottes treten darf. Was bedeutet für mich Anbetung? Ich rühme und lobe Gott mit ganzem Herzen, singe ihm Loblieder und öffne mein Herz, dass er durch seinen Geist zu mir sprechen kann. Während ich anbete, wird mein Geist erfrischt und meine Gedanken werden auf ihn fokussiert. Ich freue mich auch persönlich, Gottesdienst mit ihm zu feiern. Es ist wunderbar, die Zeit, die ich mit ihm verbringen darf. Und ich schätze es, darf ich mit all meinen Fehlern und mit all meinen Verfehlungen vor ihn treten, weil Jesus Christus vergibt gerne. Und Jesus Christus ist gestorben und auferstanden für alle meine Verfehlungen. Gerne darf ich ein Beispiel geben, was der persönliche Gottesdienst bei mir meint. Ich bewege mich sehr gerne, gehe oft in die Berge, um weg vom Tumult und Lärm zu sein. Wenn ich alleine auf einem Gipfel stehe, kann ich nur mit eigenen Liedern Jesus loben und preisen. Ich spreche ihm Dank aus und er füllt mein Herz. Und ich erfahre oft, dass ich durch diese Zeit erfrischt werde im Geist. Wie spricht der Geist zu mir? Ich erlebe es beim Bibellesen. Plötzlich werde ich bei einem Vers aufgehalten, nachzudenken. Ich kann nicht loslassen, nachzudenken, und meine Gedanken reifen zu einer Tat hin. Und mein Leben darf durch das nachhaltig verändert werden. Ich gebe auch hier gerne ein Beispiel. Ich habe die Geschichte vom barmherzigen Samariter gelesen. Und diese Geschichte hat mein Leben verändert. Ich habe gelernt, Menschen zu dienen, was ich früher nicht so oft tat. Und diese Veränderung hat immer wieder große Veränderung, positive Veränderung auf meine Lebensfreude. Beim nächsten Lied, das wir singen werden, freue ich mich, vor den Thron Gottes zu kommen und ihm im Lobpreis und in einer persönlichen Anbetung vor ihn zu treten, mein Herz zu öffnen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Die Osterbotschaft soll auch hier Raum erhalten, damit wir unser Herz verändern lassen. Und ich weiß, oft ist es schwierig, den Mut oder den Stolz abzulegen und in die Abhängigkeit von Jesus zu kommen. Aber ich bin überzeugt, dass Jesus Christus auch heute Morgen Veränderung schaffen will. Und auch wenn du Fragen hast, die dir brennen, Jesus wird dir Antwort geben. Und ich freue mich, gemeinsam mit Mutikomi vor deinen Thron Gelegenheit zu schaffen, diese Osterkraft zu erleben. Mutig komme ich vor deinen Thron.
Aufgrund der Auferstehung haben wir einen lebendigen Herrn, der sogar den Tod über den Tod herrscht. In Offenbarung 1,17 bis 18 steht: Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Nun, was mich als allererstes begeistert und ermutigt, ist der Zuspruch von Jesus: Fürchte dich nicht. Als Kind hatte ich den Zuspruch als leuchtenden Stern über meinem Bett. Ich habe meine Erinnerungskiste durchsucht und ich habe den Stern wieder gefunden. Fürchte dich nicht. Es gibt so vieles in der Welt, von was wir uns fürchten können. Wir können uns fürchten vor Unfällen, vor Krankheit und natürlich auch vor dem Tod. Aber Jesus gibt uns den Zuspruch: Fürchte dich nicht. Jesus begründet auch gleich, wieso wir uns nicht fürchten müssen. Jesus sagt: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Gott war da, bevor es die Erde gab. Und er wird da sein, auch wenn es die Erde einmal nicht mehr geben wird. Und er ist der Lebendige. Also nicht eine Geschichte, die jemand erfunden hat, ausgedacht hat. Nein, er ist ein lebendiger Gott. Ein Gott, den jeder von uns erleben kann. Jesus sagt weiter: Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Jesus bezeugt, dass er gestorben ist für unsere Sünden. Er hat sie getragen. Aber Jesus ist auferstanden und lebt nun in alle Ewigkeit. Er hat den Tod überwunden. Und Jesus sagt weiter: Ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus hat mit seiner Auferstehung bewiesen, dass er die Macht des Todes überwunden hat. Er hat für die Sünde bezahlt, die eigentlich den Tod fordert. So dürfen wir wissen, dass wir nicht mehr dem Tod oder dem Totenreich ausgeliefert sind. Nein, sondern Jesus bestimmt darüber. Ich möchte mit euch drei kleine Zeugnisse teilen. In Madeira ist am Donnerstag ein schlimmer Unfall mit einem Car passiert, der sich überschlagen hat. Dies hat mich erinnert an einen Busunfall, welcher meine Familie mit Freunden hatten in Südafrika, als sie unterwegs waren zur Missionarin Frieda Grossen. Der Reifen platzte, der Bus überschlug sich und sie hatten sich zum Teil schwer verletzt. Was ich nicht mehr vergesse, ist, was die Missionarin Frieda Grossen sagte. Sie sagte: Ja, der Teufel durfte euch nicht töten. Wir dürfen wissen, dass unsere Zeit ganz allein in Jesu Händen ist. Ich war gerade 11 Jahre alt, als mein Vater sehr krank war. Sein Herz wurde immer schwächer. Er war in der Insel in Bern und wir wussten als Familie nicht mehr, wie lange er noch lebt. Dank einer Herztransplantation in der letzten Minute hat ihm Gott ein zweites Leben geschenkt. Unsere Zeit ist allein in Jesu Händen und für ihn ist nichts unmöglich, auch wenn es ein Wunder braucht. Mein Grossi ist am 3. Januar gestorben. Ich war diesen Nachmittag bei ihr im Spital oben. Sie hatte sich vor dem Tod nicht gefürchtet. Sie hatte die Zeit genutzt, um für mich und Melanie und unseren Ben, unsere kleine Familie, zu beten. Ja, sie glaubte, dass Jesus der Erste und der Letzte und der Lebendige ist. Sie glaubte, dass Jesus für ihre Sünden gestorben war und er wieder auferstanden ist. Und sie glaubte, dass Jesus den Tod überwunden hatte und sie so den Tod auch überwindet und zu ihm in den Himmel gehen darf. Auch wenn wir von dieser Welt gehen, dürfen wir wissen, dass wir in Jesu Hände sind. Ich möchte dich heute an Ostern erinnern, dass Jesus zu dir spricht. Fürchte dich nicht. Wir haben einen lebendigen Herrn, der sogar über den Tod herrscht und mit dem du gerettet bist, egal was passiert.
Vielen Dank, Dani und Marc. Es hat mich sehr berührt und das, was Marc gerade gesagt hat, passt eigentlich ganz gut oder ich kann da gut anknüpfen. Ich möchte allerdings zuerst den Vers lesen aus 1. Petrus 1, 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ich möchte zuerst kurz noch ein Zitat vorlesen, das mir begegnet, als ich etwas über das Thema Hoffnung recherchiert habe. Ich denke, im Vers hier sieht man gut, es gibt so zwei Hauptthemen. Sicher das Erbe, das ewige, das unvergängliche Erbe, aber auch die Hoffnung auf dieses Erbe. Und das Zitat ist vielleicht etwas herausfordernd, aber ich werde es dann schon noch erläutern. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, da wird es schon schwierig, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und da kann ich gut anknüpfen, was Marc gesagt hat, weil er hat wie zwei Sachen erwähnt. Auf der einen Seite wurden geliebte Menschen bewahrt und trotzdem musste seine Großmutter auch, ja, war der Tod, konnte sie auch nicht überwinden, in dem Sinne den leiblichen Tod. Und da sieht man gut, das Zitat zeigt gut, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Hoffnung. Es gibt wie eine Hoffnung mit Verfallsdatum und es gibt eine ewige Hoffnung. Ich denke, es ist wichtig, dass wir den Unterschied kennen und Petrus war es ein Anliegen, dass die Gemeinden diesen Unterschied kennen. Er wollte, dass sie sich nicht verführen lassen von falscher Hoffnung, denn die Welt bietet unzählige Hoffnungen. Ich meine, wir können hoffen auf einen besseren Job, auf besseren Lohn, auf alles Mögliche können wir hoffen. Aber das ist keine echte Hoffnung, das ist Hoffnung mit Verfallsdatum. Denn was passiert, wenn die Hoffnung nicht eintritt? Oder was passiert, wenn sie eintritt? Dann brauchen wir eine neue, es ist ja dann nicht fertig. Und da unterscheidet sich diese Hoffnung mit Verfallsdatum von der Hoffnung, die Jesus uns schenkt, durch das er den Tod überwunden hat und diese Hoffnung auch über den Tod hinausreicht. Also wie gesagt, die Hoffnung hat nichts mit persönlichen Wünschen zu tun, sondern vielmehr, dass wir uns ausrichten, was Gott für uns für eine Hoffnung hat. Und in den Vorbereitungen ist mir ist mir das Gleichnis vom verlorenen Sohn sehr wichtig geworden. Dani hat schon ein Gleichnis erwähnt. Ich denke, die Gleichnisse helfen ja uns, die Bibel wie besser zu verstehen. Und ist spannend, die zwei Hoffnungen werden im Gleichnis vom verlorenen Sohn eigentlich sehr schön gezeigt. Der Sohn hatte zuerst die Hoffnung auf ein besseres Leben. Es reichte ihm nicht, beim Vater zu sein. Er hatte alles, aber es reichte ihm nicht. Er hatte die Hoffnung auf ein spannenderes, auf ein erfüllteres Leben, ich weiß nicht auf was genau, und hat sich sein Erbe, das Erbe, von dem wir hier lesen, das makellose Erbe, hat er sich auszahlen lassen und hat es verschwendet. Das kann ich mir fast nicht vorstellen eigentlich. Diese falsche Hoffnung hat ihn vom Vater weggezogen. Und als er dann bei den Schweinen lag, hungrig und dreckig, hat er plötzlich echte Hoffnung. Er hat gemerkt, das ist spannend, das habe ich bis jetzt gar nie gelesen, er hat gemerkt, dass er ein Sünder ist und dass er zu seinem Vater will, nicht in erster Linie, dass es ihm einfach wieder gut geht, sondern er wollte bekennen, dass er ein Sünder ist und dass der Vater ihm vergibt. Und er wollte ja sogar als Tagelöhner, also nicht, er wollte gar nicht in seine ursprüngliche Stellung zurück. Diese echte Hoffnung hat ihn angetrieben, zum Vater zurückzugehen. Und ich finde die zwei Wege so spannend. Es gibt den Weg weg vom Vater. Die falsche Hoffnung hat ihn weggetrieben und die echte Hoffnung, die Jesus uns schenkt, die führt uns zum Vater zurück. Ja, ich kann das gut auch aus meinem eigenen Leben. Also ich kann da gut Parallelen ziehen. Ich habe das auch so erlebt, dass ich viel gehofft habe, dass Sachen sich in meinem Leben verbessern, eben dass ich vielleicht einen besseren Job habe oder bei mir war die Fliegerei so ein Traum, ich wollte dort unbedingt weiterkommen und habe so fest danach gestrebt, dass ich gar nicht mehr die Hoffnung, die Gott mir schenkt, die habe ich gar nicht mehr gesehen eigentlich. Und so habe ich mich so überarbeitet, dass ich in einer starken Depression gelandet bin und eigentlich in dem Moment hoffnungslos war. Es wurde mir sehr vieles genommen, durch das ich konnte nicht mehr fliegen, ich musste Weiterbildungen abbrechen und so weiter. Aber auch da fühlte ich mich wirklich wie der verlorene Sohn bei den Säuen. Plötzlich spürte ich echte Hoffnung und was es bedeutet. Beim Vater sein zu dürfen. Ich möchte euch einfach ermutigen, an der echten Hoffnung festzuhalten.
Zeugnisse gehört, wie sich das konkretisiert. Eine Hoffnung, obwohl wir es ja noch nicht greifen können, aber darauf ausgerichtet sein. Und dazu möchte ich einladen, jetzt in einer Gebetszeit. Ich habe es ja gesagt, der Gottesdienst läuft ein bisschen anders. Ihr seid auch viel aktiver als in einem normalen Gottesdienst. Können wir noch einmal aufstehen? Nicht das letzte Mal übrigens. Eine Realität, ein Friede Gottes, der uns erfüllt. Und während wir beten, dürfen wir auch diesem Lied zuhören, wo genau dieser Text vorkommt. Mein Herz, das sich geborgen fühlt in deiner Gegenwart. Und dort singen wir, alles wird neu in deiner Gegenwart. Ist klar, jetzt sind wir noch nicht bei Jesus. Es ist erst der Blick, der neu wird. Aber einmal wird sich diese Hoffnung erfüllen und wir werden bei Jesus sein. Kein Schmerz, keine Tränen, keine Sünde mehr wird es dort geben. Lass uns hineingehen in eine ganz persönliche Gebetszeit. Und wenn du gerade nicht weißt, was beten, lass dich inspirieren von diesem Lied. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr kennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die Auferstehungskraft geht noch weiter. Wir haben über das Leben nach dem Tod nachgedacht. Wir haben über diese Hoffnung nachgedacht. Ein wunderbares Erbe, das schon jetzt, ins Jetzt hinein ausstrahlt. Und eigentlich sollten wir uns gar nicht mehr auf unseren Stühlen halten können. So groß sind diese Verheißungen. Aber da ist noch etwas Zusätzliches. Dieselbe gewaltige Stärke, die am Werk war, als Gott Christus aus dem Toten auferweckt hat, ist unter uns am Werk. Diese Kraft wirkt in dir. Es ist diese Kraft, von der wir in unserem Leben Veränderung erwarten. Wir sind berufen zu einem neuen Leben, Veränderung soll sichtbar werden, das, was wir Heiligung nennen. Jesus immer ähnlicher werden. Und wie geht es uns da? Kennst du da diese gewisse Trägheit, die sich immer wieder breit macht? Eine ungute Selbstzufriedenheit? Wo man bei den anderen durchaus sieht, wo der sich noch verändern könnte. Der hat noch Potenzial. Aber bei sich selbst. Eine Trägheit. Kennst du diesen Kampf mit schlechten Gewohnheiten? Wo man sich immer wieder vornimmt, es doch besser zu machen. Sich zu ändern, sich ein bisschen zusammenzunehmen. Und es schaut so wenig heraus. Immer wieder findet man sich auf Feld 1, wie beim Leiterli-Spiel, ganz zurück am Anfang, am Boden, komplett enttäuscht von sich selbst. Wir können in eine Spirale hineinkommen, wo auch Sucht unser Verhalten zu steuern beginnt. Auf der einen Seite gute Absicht, auf der anderen Seite so stark festgehalten, dass die Kraft, sich loszureißen, einfach nicht ausreicht. Wir kennen Zweifel, wir kennen Sorgen, die uns lähmen, wir kennen Umstände, Herausforderungen, die so groß sind, dass wir wie paralysiert davor sind, handlungsunfähig. Und ich könnte noch lange aufzählen, was es alles gibt in unserem Leben. Aber würdest du zustimmen, dass es keinen radikaleren Stillstand gibt als der Tod? Das ist der radikalste Stillstand, den es gibt. Da ist gar nichts mehr da. Und unser Bibeltext sagt uns, in unserem Leben wirkt eine Kraft, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat. Was könnte es dann in unserem Leben geben, das durch dieselbe Kraft auch nicht bewegt werden könnte? Mir gefällt es, wie es hier steht. Die überragende Größe der göttlichen Wirkungskraft ist in dir am Werk. Überragende Größe. Auf Griechisch steht hier ein interessantes Wort, überwerfen. Und da ist mir so ein Beispiel in den Sinn gekommen, ist mir gar nicht so nahe, aber vielleicht ist jemand da, der das kennt. Kennst du American Football? Da kämpft man mit diesem ovalen Ei da, und muss das hinter die Linie bringen. Und da sind mächtige Gegner, die einem in den Weg stehen. Und die dürfen ja fast alles, einem Boden reißen. Und das ist auch ein Bild für unser Leben. Manchmal kämpfen wir uns so vorwärts und versuchen über die Linie. Und da muss man diesen Ball hinter die Linie legen. Und dann wird ein Punkt gut geschrieben. Aber es gibt auch eine zweite Art, Punkte zu machen. Man kann diesen Ball hinüberkicken, so hoch wie man will. Es ist nicht wie beim Fußball, wo das in den Kasten muss, sondern es kann oben durch. Und eigentlich ist hier genau dieses Wort. Überwerfen. Die überragende Größe der göttlichen Wirkungskraft wirkt in deinem Leben, wenn Jesus auferstanden ist. Wir dürfen Mut haben. Mut für unser Leben. Und da gibt es noch ein zweites. Schau, diese Kraft wirkt in uns zu unserer Veränderung, aber gleichzeitig ist diese Kraft auch das, was in unserem Leben an Ausfluss da sein soll, an Frucht. Nicht nur gegen innen, sondern auch gegen außen, um Menschen zu dienen, um für Menschen da zu sein. Damit unsere Mitmenschen etwas von der Realität Gottes erfahren, von dieser Auferstehungskraft. Ermutigung, Trost, göttliche Heilung, die Einladung, Vergebung anzunehmen durch Jesus und so weiter. Und auch hier kann ich die Frage stellen, was sehen wir, wenn wir in unser Leben hineinblicken? Wir haben in unserem Garten einen Aprikosenbaum gepflanzt. Und dann wir haben dann gepflanzt und der Frühling kam, der hat wunderbar geblüht. Und dann kam der Frost. Und alles ist erfroren. Und für diesen Baum muss das so ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Weißt du was? Im nächsten Jahr macht er keine einzige Blüte. Und im darauffolgenden Jahr wieder nichts. Null. Er ist zwar schön gewachsen, hat Blätter ausgebildet und so weiter, aber keine Frucht. Unser Aprikosenbaum ist ein Aprikosenbaum. Aprik-los. Aber wir haben uns darauf eingestellt, okay, that's it. Aber weißt du was? In diesem Jahr plötzlich hat er wieder geblüht. Und wie es herausgekommen ist, weiß ich nicht. Es wurde ja dann noch einmal kalt. Wir haben ihn dann ein bisschen besser geschützt. Aber das ist so ein Bild für unser Leben. Dass wir vielleicht ganz ähnliche Erfahrungen in unserem Leben haben. Aufgeblüht, als wir zu Jesus kamen. Und wir wollten ihm dienen, wollten, dass unser Leben Frucht bringt für Jesus. Und dann kam so eine Frostzeit, eine Enttäuschung, Ablehnung, was auch immer. Und alles ist verkümmert. Und wie dieser Baum seine Lehren gezogen hat, aha, Frutigen, okay, lohnt sich nicht, zu blühen. Genauso kann das in unserem Leben sein. Und wir beschränken uns zu wachsen, schöne Blätter auszubilden, aber Frucht muss keiner von mir erwarten. Darf ich uns das heute zusprechen? Die überragende Größe der göttlichen Wirkungskraft, die in uns wirkt. Nicht nur gegen innen, sondern auch gegen außen. Diese Kraft Gottes in uns, die uns fruchtbar machen will. Ich sage es noch einmal, es gibt keinen radikaleren Stillstand als der Tod. Aber wenn diese Kraft in uns wirkt, was könnte in unserem Leben verhindern, wenn wir dieser Kraft Raum geben, dass unser Leben, unser Dienst für andere Menschen neu aufblühen kann. Glaubst du das? Wir brauchen eine Sicht für dieses Potenzial. Darum betet Paulus, ist ein Gebet. Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr das erkennt. Was für ein Potenzial in uns ist. Ja, warum rede ich jetzt plötzlich von Potenzial und nicht von Kraft? Es ist eben so. Die Kraft Gottes kann in unserem Leben nur in dem Ausmaß zum Tragen kommen, wie wir ihm Raum schaffen. Es gibt so in unserem Leben wie ein geistlicher Trichter oben gefüllt. Diese Kraft ist da. Aber wenn es dann ganz dünn weitergeht, tröpfelt das nur so in unser Leben hinein. Und das genügt nicht. Es braucht ein breiter Kanal. Raum schaffen. Und dazu möchte ich einladen an Ostern, heute, wo wir diese Auferstehungskraft vor Augen haben, sie in unser Leben hinein zu erwarten, sich ausstrecken nach dem Heiligen Geist und ihn wirken lassen. Am Schluss des Hebräerbriefs, des Epheserbriefs, das ist auch aus dem Epheser, steht: Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich mehr tun kann, als wir erbitten oder begreifen können. Sogar mehr, als wir uns vorstellen. Und wir wollen doch diesen Aspekt der Auferstehungskraft heute Morgen nicht verpassen. Deshalb habe ich vorhin angekündigt, wir werden noch einmal aufstehen, wir werden noch einmal eine Gebetszeit haben. Und ich möchte uns einladen, das zu deinem Gebet zu machen. Nicht nur für heute, sondern ab heute. Herr, Gott im Himmel, öffne mir die Augen meines Herzens, damit ich mehr und mehr erkenne, wie groß diese Kraft ist, die in mir am Werk ist. Ich will Mut, nein, Mut neue Kraft haben, mich zu verändern, dir ähnlich zu werden, aber auch dir zu dienen, meinen Mitmenschen zum Segen zu sein. Ich möchte uns einladen, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Füll mich mit deiner Kraft. Du vermagst unendlich mehr zu tun, als ich erbitte oder auch nur begreifen kann. Wirke in mir, ich will dir ähnlicher werden. Wirke in mir, ich will dir dienen. Lass uns noch einmal aufstehen und mit diesem Gebet vor unseren Gott kommen.